Ne? Nein, es ist wirklich ist toll. Nein, diese gigantische Steuerentlastung, man spürt es ja jetzt schon, wie der Geldbeutel förmlich explodiert. Da heißt es, Gürtel enger schnallen, damit die Hose nicht rutscht. Ne? Die Reallöhne sind in den letzten 5 Jahren um 7% in den Keller gekracht, aber schon 2013, im Wahljahr, was für ein Zufall. Aber auch können wir uns vielleicht 1-2 Bier mehr im Monat leisten, wenn wir aufs Tanken verzichten. Es ist, ehrlich...
Nummer 292, Rechtsterror. Hallo und herzlich willkommen zum 292. Komport, den ich am heutigen kühlen, aber immerhin nicht verregneten Freitag, dem 18. November 2010, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12. Oh, nein.
Oh nein. Ja, So, und der Rechtsterror, den habe ich in Teil 1 in aller Ausführlichkeit versteckt. Nebenbei das Intro, die Steuersenk-Idiotie, kommt aus der neuesten Anstaltssendung und hat einfach mal recht. Aber den Rechtsterror, den habe ich in der Terrorecke in Teil 1 verstaut und dafür verdammt viel Zeit gebraucht. Aber ja, ansonsten gibt es aber wieder die übliche Dreiteilung hier zu hören, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die 2. Hälfte für diese Woche, in der ich ganz klassisch verstaut habe, die Regierung und die Wirtschaft und mehr. 5 Grad, angeblich foggiger, kann ich immer noch nicht bestätigen. Quite cool greetings. Die 5 Grad, die Windchillen 5, Comfort Level 3 und der Wind macht 7 bis 11 oder 9 km/h aus dem South. Oder irgendwas völlig anderes. Was ich auch nur sage, um überhaupt irgendwas zu sagen. So, dann wollen wir mal. Dann hätten wir mal die dämliche Regierung. Als es da losging mit der Mehrkräftigung, Kanzlerin Angela Merkel hat vor dem Hintergrund der EU-Krise ihre Zusage bekräftigt, dass die Spareinlagen der Deutschen sicher seien. Weil, wenn sie es nur oft genug sagt, wird es schon irgendwann wahr sein. Schätz an der Sache ist, das Einzige, wie sie sicherstellen könnte, dass die Spareinlagen sicher sind, wäre, indem sie irgendwas rund um den Einlagensicherungsfonds täte. Und der wird ja nun gerade in seiner Funktion eher geschwächt. Aber hey, das wesentliche Garantie sei ja, dass die Garantie gilt, sagte sie der Leipziger Volkszeitung. Merkel hatte diese Zusage bereits 2008 zu Beginn der Eurokrise gegeben. Und zuletzt im Sommer wiederholt, was mir nicht aufgefallen ist. Klingt verdächtig nach startendem Flugzeug. Ich hasse startende Flugzeuge. Angesichts des milliardenschweren Rettungsschirms, den Vorgängen in Italien und Griechenland, sowie den eingegangenen Verpflichtungen Deutschlands, könnten Belastungen auf künftige Bundeshaushalte zukommen, räumte die Kanzlerin ein. Bla 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 blub. Wenn sie Bullshit noch 500 Mal wiederholt, bleibt es immer noch Bullshit. Aber sie tut ja nichts, um die Einlagen irgendwie zu sichern. Sie verbreitet einfach nur Geschwafel. Aber hey, das ist bei ihr ja nichts Ungewöhnliches, von daher passt schon. Ist von Freitag. Auch am Freitag habe ich mir hier den mindesten Bullshit reingeklebt. CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe geht von einer Zustimmung zur umstrittenen Lohnuntergrenze auf dem Bundesparteitag in Leipzig aus. Er sei sicher, es gibt ein klares Ja zu der tariflich verabredeten Lohnuntergrenze. Schätz an der Sache ist, dass sie das, bevor sie es beschlossen haben, nochmal eine Runde weiter ausgehöhlt haben. Das war ja vorher schon Blödfug. Sie haben dann nämlich ausgehöhlt, dass ein Lohnunter-Bullshit nur gelten soll für Branchen, in denen es keine Tarifverträge gäbe. Oder anders ausgedrückt, es kann sein, dass wenn man irgendeine idiotische, bescheuerte Gewerkschaft hat, die bei Friseuren irgendwo im Osten sich auf einen Stundenlohn von 1,50 eingelassen hat, dass dann eine Lohnuntergrenze von 3 Euro pro Stunde kommt und aber die Friseure da nach dem Tarifvertrag trotzdem gearscht sind. Aber hey, das ist überhaupt gar nichts wert. Mal ganz davon abgesehen, dass auch anzunehmen ist, dass in Branchen, wo es keine Tarifverträge gibt, es vielleicht einen Grund dafür geben könnte, dass es keine Tarifverträge gibt, weil da nämlich nicht genügend gewerkschaftlich organisierte Leute sind. Also die Gewerkschaften zwar mit den Arbeitgebern verhandeln können, aber überhaupt keine Mittel und Wege haben, irgendetwas durchzusetzen. Oder anders ausgedrückt, Blödfug. Na, dafür war ja auch die große Aufregung der Arbeitgeberseite diese Woche irgendwie, ich weiß nicht, gab es eine Aufregung? Habe ich die verpasst? War zu viel Neonazi-Genödel? Ja, ja, also, ich meine, der größte Brüller ist noch gestern Rösler verkündet, ja, es braucht ja keine Gesetzesänderung für das Ding. Oder anders ausgedrückt, es ist wirklich nur heiße Luft. Na, wenn man es nicht in irgendein Gesetz wenigstens als Fußnote irgendwo reinpinselt, dann ist es wertlos. Warum sollte da plötzlich was gelten? Und dann gab es die EFSF-Verhandlungen, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht am 29. November über die Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages bei der Ausgestaltung des Euro-Rettungsschirms EFSF verhandeln will. Und zwar konkret geht es um das ominöse Gremium des Bundestages, das dringende Entscheidungen über Maßnahmen des EFSF treffen soll und dem nur 9 Abgeordnete angehören. Scherz an der Sache ist, ich habe irgendwie noch im Hinterkopf die Aussage, ja, also man könne noch vor Weihnachten eine Entscheidung verkünden, wenn es nicht zu einer mündlichen Verhandlung käme. Das hier ist jetzt gerade die Ankündigung einer mündlichen Verhandlung. Heißt das, dass der Termin vor Weihnachten damit hinfällig ist? Oder soll eine Verkündung eines Urteils vor Weihnachten klappen, auch mit diesem mündlichen Termin? Na, leuchtet mir irgendwie nicht ein, genauso wenig wie mir einleuchtet, warum man jetzt auf einmal einen mündlichen Termin braucht. Also so ein bisschen eigenartig finde ich das gerade, aber hey. So, ist auch vom letzten Freitag. Auch noch am letzten Freitag gab es dann die Neuschulden. Schwarz-Gild tritt bei dem Schuldenabbau auf die Bremse. Zwar drückten die Haushaltspolitiker der Koalition die Nettokreditaufnahme gegenüber Schäubles Entwurf um 1,1 Milliarden auf 26,1 Milliarden Euro. Die vom Bundeshaushaltsausschuss beschlossene Neuverschuldung liegte damit aber voraussichtlich über den für dieses Jahr erwarteten neuen Krediten. Plus, das habe ich dann nur an einer Stelle gelesen, es gibt da noch so eine Regelung von wegen, die Investitionen müssen aber immer noch höher sein als die Neuschuldenaufnahme. Ja, 800 Millionen mehr. Und es ist davon auszugehen, wenn die nächste Krise offiziell ausgebrochen sein wird. Na, also wenn dann offiziell auch anerkannt wird, dass die nächste Krise da ist, was sie eigentlich schon längst ist. Aber in dem Moment wird das mit der Schuldenaufnahme tendenziell eher nochmal nach oben gehen. Und naja, also mit nur 800 Millionen Spielraum ist ein bisschen eng. Na? Und auf der Basis sollen da jetzt Steuersenkungen drin sein? Nö, leuchtet mir nicht ein. Ja, aber bei der Steuersenkung, da geht's ja ohnehin nur darum, die FDP zu sichern, was dummerweise nicht zu funktionieren scheint. Da gibt's jetzt zumindest schon irgendwie Umfrageergebnisse, die darauf hindeuten, dass die FDP auch mit Steuersenkung von jemandem gewählt wird. Nein, ach, woran das wohl liegen könnte? Ich hätte so spontan eine Liste an Ideen. Die würde aber länger dauern. Dann gibt's CDI-TIK. In der Koalition wächst weiter der Unmut gegen das von der CSU durchgesetzte Betreuungsgeld. Unionsfraktionschef Volker Kauder versuchte heute die Ablehnung vor allem in den Reihen der Unionsfrauen zu entschärfen. Bei dem Treffen ging Kauder nach Angaben aus Fraktionskreisen auf die Kritiker im eigenen Lager zu. Der Streit sei ausgeräumt, hieß es anschließend. Unionsfrauen hatten sich entsetzt über den Verlauf der letzten Fraktionssitzung geäußert, in der Kauder den Gegnern des Betreuungsgeldes indirekt ein christliches Menschenbild abgesprochen haben soll. Ach, die Kauders, die haben es irgendwie auch nicht so mit sich sozial verhalten und so, ne? Naja, ich meine, wären sie sozial, wären sie vielleicht auch nicht in der CDU, von daher passt schon. Aber ja, ich meine, auf den Trichter, dass das Frau-an-den-Herd-Geld vielleicht nur noch Leuten hilft, die weltbildmäßig irgendwo in den, also sind wir mal großzügig, 1940er Jahren stecken geblieben sind, vielleicht 1950er, weil 40er, das hat ja noch so ein Geschmäckle, ne, Adolf und so, aber die sind jedenfalls noch nicht in der Zeit angekommen, wo Frauen auch tatsächlich es von sich aus gut finden, arbeiten gehen zu wollen. Ja, Gleichberechtigung und so ein Schweinkram, das haben die in der Union noch nicht. Und dann gibt es dann also das Frau an den Herd Geld und die Steuersenke für die FDP, weil ist ja beides im Koalitionsvertrag drin. Und ja, geholfen wird ungefähr niemandem. Aber hey, So, FDP, Enttäuschung. Kurz vor dem Sonderparteitag der FDP hat ihr Generalsekretär Lindner die Liberalen zu mehr Selbstbewusstsein aufgerufen. Die Freien Demokraten würden im Parteiensystem gebraucht. Von wem? Nicht von den Wählern. Oder ich drücke es mal vorsichtiger aus. Viele Wähler sind nicht der Meinung, dass sie die FDP bräuchten. Die FDP braucht die Wähler, aber nicht umgekehrt. Sagte Lindner heute früh im Deutschlandradio Kultur. Notwendig sei eine Kraft, die sich für soziale Marktwirtschaft, für Rechtsstaatlichkeit und eine offene Gesellschaft einsetze. Und Steuersenkungen. Das hat er jetzt glatt vergessen. Weil das sind alles nur Worthülsen. Es ist zu wolkig, als dass ich die Flieger sehen würde, aber ich höre sie. Das reicht eigentlich. Ich hasse startende Flieger. Wo waren wir? Notwendig sei eine Kraft, die sich für blabla hatten wir schon. Mit Blick auf die Situation in Europa betonte der Generalsekretär, seine Partei habe in der Berliner Regierungskoalition nun anderthalb Jahre Krisenmanagement hinter sich. Die Euro-Krise dürfte auch während der Beratungen der Freien Demokraten an diesem Wochenende in Frankfurt am Main eine wichtige Rolle spielen. Ja, vor allen Dingen, weil es bei dem Parteitag darum geht, dass Euro-Krisenfinanzierungsgegner eine Parteiabstimmung wollen, ob man denn jetzt nun eigentlich den Banken per EFSF Weitergeld in den Arsch blasen will oder ob man das dann mal irgendwann sein lassen will. Na, und sollte rauskommen, dass man das sein lassen will, wäre dummerweise die Koalition gescheitert, weil, das ist Regierungshandeln. Wenn die FDP dagegen ist, dann kann sie leider nicht mehr in der Regierung beteiligt sein. Und dass die FDP eine Neuwahl überleben würde, darf als unwahrscheinlich gelten. Bei Umfragen um die 2%. Übrigens, wo ich gerade dran denke, habe ich mir nicht separat aufgeschrieben. Aber bei Wahlrecht.de ist mir über den Weg gehuscht, dass übrigens das Bundeswahlgesetz gerade mal irgendwie die letzten paar Wochen irgendwo auf einem Schreibtisch der Regierung vergammelt ist. Weil nämlich ganz offiziell, bevor ein Gesetz beim Bundeswuff landet, ist nochmal einmal kurz bei der Regierung vorbeischwappt, die da nochmal irgendwie einen Haken drunter macht, dass das Gesetz auch wirklich das ist, was sie haben wollten. Und also es lag bisher nicht beim Bundeswuff, sondern hat irgendwo wochenlang bei der Regierung rumgegammelt. Was bei einem Gesetz, was ohnehin schon verspätet ist, umso erstaunlicher ist. Vor allen Dingen, weil ja irgendwie, wie war das, nächstes Jahr schon die ersten Vorbereitungen für das Wahljahr losgehen. Inklusive Dingen, die dummerweise wichtig sein können. Und also wenn man dann auch noch eine Klage vorm Bundesverfassungsgericht gegen dieses Gesetz sehen will, was dummerweise erst dann funktioniert, nachdem der Bundeswurf das Gesetz ausgefertigt hat, es wird langsam eng. Es riecht heftig danach, dass wir ein verfassungswidriges Bundeswahlgesetz zur nächsten Bundestagswahl haben könnten. Na, nicht, dass uns das irgendwie überraschen würde, das haben wir schließlich auch schon jahrelang gehabt. Also die letzte Bundestagswahl war schließlich auch auf einem verfassungswidrigen Wahlgesetz. Aber hey, die dummen Regierungspfeifen kriegen ihren Arsch nicht in die Höhe. Und also unwählbar. Habe ich auch schon mal einen Podcast genannt. Ja, so, am Samstag gab es dann Röslindest. Die FDP will sich vom Koalitionspartner Union schärfer abgrenzen. Parteichef Philipp Rösler sagte unmittelbar vor Beginn des Sonderparteitags in Frankfurt am Main, mit den Freidemokraten werde es keinen flächendeckenden allgemeinen Mindestlohn geben. Ja, mit der CDU auch nicht. Der ist nämlich nicht flächendeckend und allgemein. Das, was sie da haben wollen. Aber schön, dass Herr Rösler auch nochmal zeigt, dass seine Beißreflexe eine Woche zu spät, aber immerhin auch noch funktionieren. Der Parteitag solle einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag des Vorstands beschließen. Die CDU dagegen will sich bei ihrem unmittelbar anschließenden Parteitag in Leipzig für lohnuntergrenzende tariflosen Branchen aussprechen. Was eben kein Widerspruch ist. Allgemein ist nämlich tariflos nicht. Na, dann gibt's halt die Friseure in Osten, die für 1,50 Euro die Stunde tätig werden. Ich glaube 3,50 oder irgendwie sowas. Na, also immer noch deutlich unter aller Sau. Und die ursprüngliche Idee, sich am Zeitarbeiter-Tarifvertrag zu orientieren und den für allgemeinverbindlich für alle zu erklären, das ist ja ganz schnell wieder vom Tisch verschwunden. Na, jetzt geht es nur noch um tariflose Branchen. Ja, da haben die Gewerkschaften gerade keine Macht, irgendwas zu verhandeln. Weil sonst hätten sie ja schon Tarifverträge. Na, plus, dass es eben Tarifverträge gibt, die unter aller Sau sind. Was also irgendwelche Gewerkschaftspfeifen ja wohl verhandelt haben müssen. Entweder haben die keine Macht für irgendwelche Druckaktionen gehabt oder die Gewerkschaftspfeifen sind halt Pfeifen. Na, ich meine, beides möglich. Beides absolut nicht ausgeschlossen, weil Gewerkschaftspfeifen sind durchaus Pfeifen. Aber hey. So, dann gibt's Abgrenzler. Die FDP will sich vom Koalitionspartner Union Schäfer abgrenzen und so außerdem Dauerumfragetief herauskommen. Vor dem Sonderparteitag der liberalen Gegenparteichef Philipp Rücktritt in der Mindestlohndebatte auf Konfrontation zur CDU. Mit den Freien Demokraten werde es keinen flächendeckenden allgemeinen Mindestlohn geben. Ja gut, das ist dasselbe nochmal in Grün. So, am Sonntag Röslulierung. Er hat sich nämlich bei der weiteren Finanzmarktkontrolle für klare und verlässliche Regeln ausgesprochen. Also gar keine. Macht, was ihr wollt. Ihr kriegt eh alles Geld vom Staat, weil das ist das, wie es im Moment ist. In einem Schreiben an Finanzminister Wolfgang Schäuble bezeichnete er es als wichtig, dass es nicht pauschal um mehr Regulierung geht, sondern um einen insgesamt besseren und wirkungsvolleren Regulierungsrahmen. In einem 7-Punkte-Papier schlägt der FDP-Chef unter anderem vor, Anleihen europäischer Staaten bei Banken je nach Risikoklasse mit Eigenkapital zu unterlegen. Bla 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 blub. Hieße denn effektiv, dass die Banken ständig Geld durch die Gegend schieben müssen, nur weil sich irgendwo eine Ratingagentur mal einmal hustet. Ja, dann passiert sowas wie in Frankreich. Mindest-Merkel. Die CDU hat ihren Streit um die Einführung von Mindestlöhnen beigelegt. Vor dem morgigen CDU-Bundesparteitag einigten sich die Antragsteller und verschiedene Parteiflügel darauf, dass die Lohnuntergrenze nicht an einem Tarifvertrag orientieren soll, sondern nämlich immer neu verhandelt werden soll und damit genau da, wo die Gewerkschaften gar keine Macht haben, weil sie sonst ja Tarifverträge hätten, sollen sie dann verhandeln. Ja, auf welchem Mandat? Von wem bestimmt? Wie sollen sie durchsetzen, wenn sich die andere Seite weigert, sich auf irgendwas einigen zu wollen? Na, also ja, das ist genau das, was eben gerade kein Mindestlohn mehr ist. Das ist überhaupt gar nichts, das ist nur noch heiße Luft. Na, also es war vorher schon heiße Luft, aber jetzt ist es noch offensichtlichere heiße Luft. Ich meine nicht, dass ich irgendwie was gegen heiße Luft hätte. Es ist gerade so ein bisschen kühl. Aber so in der Politik tut das eigentlich nicht unbedingt Not. Wir haben schon genug heiße Luft. So, dann gibt's FDP-Lob. Die FDP bewertet nämlich den CDU-Parteitagsbeschluss zu einem differenzierten Mindestlohn positiv. Kam dann am Dienstag raus. Der wirtschaftspolitische Blubber der FDP-Bundestagsfraktion Martine Lindner sagte im SWR, das gehe in eine vernünftige Richtung. Ich meine, das wäre der Augenblick, wo einem auffallen könnte, dass man was falsch gemacht hat. Wenn die FDP einen lobt, das ist immer der Augenblick, wo einem auffallen kann, dass irgendwas ganz grundsätzlich scheiße gelaufen sein muss. Weil Lob von der FDP ist genau das, was man am allerwenigsten haben wollen sollte. Gut, bei der Union, die raffen das nicht. Hier liegt übrigens jede Menge Laub. Raublaub. Kann man da so Raubmord kopieren? Na, also ja, wenn einen die FDP lobt, liegt man falsch. Könnte man wissen. Mindest-DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, hat die Pläne der CDU für einen Mindestlohn zurückhaltend bewertet. Der Beschluss sei keinesfalls ein großer Wurf, aber immerhin ein Zeichen in der Anerkennung gewisser Realitäten, sagte DGB-Vorstandsmitglied Klaus Matecki. Er lobte, dass das Konzept eine allgemeine verbindliche Lohnuntergrenze für tariflose Branchen vorsehe. Es drohe jedoch ein intransparentes Tarifwirrwarr, wenn eine Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften Differenzierungen vornehmen dürfe. Vor allem müsste mir mal bei Gelegenheit nochmal jemand erklären, inwiefern denn die Lebenshaltungskosten nach Branche in den Regionen unterschiedlich sind. Also ich meine, was ich noch einsehen kann, ist, dass man irgendwie relativ große Regionen zusammenfasst und sagt, ja, also in dem Gebiet, da sind die Mieten niedrig, da braucht man auch keinen so großen Mindestlohn, weil man eben von weniger Geld eine Wohnung sich leisten kann. 35. Aber allerspätestens bei einer Branchendifferenzierung, also da würde mir dann doch schon mal irgendwie eine inhaltliche Begründung fehlen. Ja. So, dann hat der Rechnungshof übrigens die FDP-Subvention kritisiert. Der Bundesrechnungshof hatte die von der Regierung angekündigte Steuerentlastung kritisiert. Man solle höhere Einnahmen zuerst dazu verwenden, die Neuverschuldung zu senken, sagte Rechnungshofpräsident Dieter Engels, als er den Jahresbericht 2011 vorstellte. Kritik gab es auch an den Systemen, wie Forschungsgelder vergeben und Autobahnen finanziert werden. Unwirtschaftlich wurden Steuergelder außerdem bei der Bundeswehr eingesetzt. 30 Mitarbeiter und Soldaten mussten zum Beispiel 227 Millionen Patronen überprüfen. Rund 40% davon waren verrottet. Naja, also das könnte man jetzt interpretieren als macht mehr Krieg. Der Bundesrechnungshof ist nicht begeistert über die FDP-Subvention. Nein, ach. So, dann gibt's die Pflegeform. Die Pflegeversicherung wird laut einem Zeitungsbericht umfassender reformiert als bisher bekannt. Pflegebedürftige könnte nach Plänen von Bundesgesundheitsheißlufterzeuger Daniel Blubber künftig frei darüber entscheiden, welche Leistungen sie von den Pflegediensten in Anspruch nehmen. Wie die Berliner Zeitung berichtet, ergebe sich das aus den Eckpunkten für die Reform. Dass Anfang des Jahres damals noch Rösler angekündigt hatte, dass die Pflege dieses Jahr jetzt aber ganz doll dringend gemacht würde und am Ende des Jahres nichts außer einem Stück Papier mit irgendwelchen eckigen Punkten rausgekommen ist, ist schon lustig. Vor allen Dingen, weil so ein Eckpunktepapier nichts wert ist. Aber hey. Rentensenke. Das Kabinett hat die Senkung des Rentenbeitrags von 19,9 auf 19,6% beschlossen. Wenn das in Gesetz rein muss, dann heißt es eigentlich nur, das Kabinett hat beschlossen, den Bundestag zu empfehlen. Oder anders ausgedrückt, nichts. Wenn es nicht in ein Gesetz rein muss, dann den Punkt mit, warum jetzt eigentlich eine Rentenbeitragssatzsenkung, wo uns doch schon verkündet wurde, dass wir länger arbeiten müssen, weil im Rentensystem zu wenig Geld ist, dass das schon ein valider Punkt ist. Ne? Also ich meine, hallo, entweder hat das Rentensystem genug oder zu viel Geld, dass eine Beitragssatzsenkung drin ist, oder das Rentensystem hat gerade nicht zu viel Geld, weil man ja jetzt länger arbeiten muss. Beides zusammen passt jedenfalls nicht. Ja, wir haben zu viel Geld, aber nein, wir haben zu wenig Geld. Oder wollt ihr uns jetzt ernsthaft gerade erzählen, dass ihr kurzfristig gerade mal zu viel Geld habt, um dann langfristig aber viel zu wenig Geld zu haben, weswegen der Rentenbeitragssatz dann bei Gelegenheit mal wieder hochgeschraubt werden muss, allerdings dann wahrscheinlich wieder nur noch für die Arbeitnehmer. Das kommt uns irgendwie dumm verkannt vor irgendwoher. Neues aus der Wirtschaft. Frank Fehler. Eine irrtümliche Herabstufung von Frankreichs Top-Bonität durch die Ratingagentur Standard & Poor's wird ein Nachspiel haben. Finanzminister François Baroin forderte in einer am späten Abend verbreiteten Erklärung die Aufsichtsbehörde für die europäischen Finanzmärkte zu einer Untersuchung auf. Den Angaben nach hatte die Agentur versehentlich eine Mitteilung über eine Verschlechterung von Frankreichs Top-Bonität an einige Abonnenten ihrer Internetseite verschickt. Später habe sie dann jedoch erklärt, dass sich an Frankreichs Bestnote nichts geändert habe. Oder anders ausgedrückt, Standard & Poor's hat Scheiße gebaut und es ist so öffentliche Scheiße gewesen, dass es rausgekommen ist. Ups. Ja, aber da will Rösler jetzt irgendwelche Eigenkapitalquoten der Banken ranknoten. Merkel-Stand. Bundeskanzlerin Merkel hat im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Bewältigung der Euro-Krise Auswirkungen auf den Wohlstand und die Haushaltslage in Deutschland nicht ausgeschlossen. Was für ein Wohlstand? Den Wohlstand muss ich verpasst haben, aber hey, der Aufschwung XXL ist ja auch bei den Aufsichtsräten der DAX-Konzerne stecken geblieben und hat sich da so breit ausgedehnt, dass er leider für niemanden sonst mehr gereicht hat. Was für ein Aufstand, Wohlstand, ne? 7% Reallohnsenkungen fällt mir da so spontan ein. Wohlstand? Dies von Samstag. Am Samstag gab es dann auch noch Schuldschiebung. Die versehentliche Bonitätsherabstufung Frankreichs war nach Angaben der US-Ratingagentur Standard & Poor's ein Computerfehler. Wegen, weil die Computer, die haben sich nämlich selber programmiert, müsst ihr wissen. Das haben wir ja gar nicht gemacht und es hat auch nie irgendjemand irgendwelche Knöpfe gedrückt. Ist klar. Bei Änderungen zur Bewertung der Bankensektoren verschiedener Länder seien die Daten für Frankreich vom System falsch interpretiert worden. Die Daten seien vom System falsch interpretiert worden. Niemand hat irgendetwas berührt. Ist klar, geht weg. Ups. Dann am Montag habe ich mir hier den Lohnhund reingeklebt. Weil es ist nämlich tatsächlich, na, also jetzt kommt ein könnt ihr euch schon mal anschnallen, ein Told You So-Moment. Arbeitgeberpräsident Hundet verlangt Zurückhaltung bei Lohnforderungen. Für das kommende Jahr gingen alle Wirtschaftsprognosen von einer Abschwächung der Konjunktur aus, sagte Hund der Bild-Zeitung. Daher müsse man vorsichtig sein. Allerdings warnte Hund vor zu großem Pessimismus wegen der Schuldenkrise. Es gebe keinerlei Grund, in Schwarzmalerei zu verfallen. Ja, was denn jetzt? Entweder wir müssen sparen. Nebenbei, bisher gab es keine Lohnerhöhungen, weil man sei ja noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau. Jetzt gibt es keine Lohnerhöhungen, weil die nächste Krise kommt. Na, habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Hint, ich habe es gesagt. Na, also, ja, natürlich. Den dummen Pfeifen aus der Arbeitgeberrichtung fallen immer neue Gründe ein, warum man eine Lohnerhöhung leider gerade nicht gut finden kann. Ja, aber wir hatten ja noch Krise. Ja, wir haben jetzt Krise. Ja, die nächste Krise kommt ja schon. Ja, nee, wir müssen uns ja noch von der letzten Krise erholen. Na, mit der Begründung kommt nie irgendwo eine Lohn- und Gehaltserhöhung. Never ever. Von daher, ja. Na, also das hat mich so ganz und überhaupt nicht überrascht. Dann gab es am Dienstag Pseudorf-Schwaf. Die deutsche Wirtschaft gewinnt wieder an Fahrt. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt zum Vorquartal um 0,5% zu, teilte das Statistische Bundesamt mit. Auch das zweite Vierteljahr fiel besser aus als zunächst berechnet. Für den Zeitraum April bis Ende Juni wiesen die Statistiker statt mageren 0,1% Wachstum nun ein Plus von 0,3% aus. Ja Mensch, Herr Hund, wäre das nicht ein verdammt guter Grund, jetzt mindestens 0,8% über der Inflation an Lohnerhöhung zu geben? Na, und über der Inflation deswegen, weil die Inflation ist eine Lohnsenkung. Also ich plädiere spontan dafür, dass der Herr Hund ab sofort von Hartz-IV-Niveau zu überleben hat. Jegliche Form von Eigentum wird ihm abgenommen und er hat gefälligst nur noch von dem zu überleben, was ein Hartz-IV-Empfänger kriegt. Dann können wir mal gucken, wie lange er das schafft. Ich schätze mal, gar nicht. So. Dann auch am Dienstag IW-Forderung. Der internationale Währungsfonds IWF warnt vor wachsenden Risiken für die Banken in China. Dazu zählen sinkende Immobilienpreise sowie Schocks auf den Kredit- und Devisenmärkten, heißt es in der ersten Studie des IWF zu Chinas Finanzsektor. Weil die chinesischen Banken sollen sich gefälligst so verhalten wie die kapitalistischen westlichen Banken, weil das ist ja ein großartiger Erfolg und die benötigen ja nur Geld vom Staat. Ups, Mist. So, Iso Lauda, der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder, hat vor einer Isolierung einzelner Staaten in der Europäischen Union gewarnt. Das wäre ein verhängnisvolles Signal, sagte Kauder beim CDU-Parteitag. Er forderte Einsatz für eine einheitliche Politik der EU. Gestern hatten die Christdemokraten einen Leitantrag beschlossen, wonach kein hochverschuldetes Euro-Mitglied aus der Währungsunion ausgeschlossen werden soll. Vor allen Dingen, wenn man einfach beliebig Staaten rein und raus aus dem Euro werfen kann, dann ist es keine Währungsunion mehr, sondern dann ist es ein, wir tun so, als hätten wir eine Währung, aber in Wirklichkeit sind es eigentlich nur feste Wechselkurse. Union. Na, weil, also ich meine, dann ist wirklich nur noch feste Wechselkurse das Einzige, was da übrig geblieben ist, weil alles andere ist dann nämlich, ob ich da jetzt irgendwie die Drachme oder den Euro rausgebe, je nachdem, was mir gerade hip ist, das bringt's dann nicht. Ne? Also, ja. Schwupps. Und auch am Dienstag Rösschaft. Wirtschaftsminister Philipp Rücktritt, Rösler. Sieht die deutsche Wirtschaft nach wie vor in guter Verfassung. Das Vorkrisenniveau sei überschritten worden. So, Herr Rösler, dann setzen Sie sich mal dafür ein, dass, wenn wir doch jetzt das Vorkrisenniveau überschritten hätten, jetzt der Aufschwung auch mal bei den Bürgern ankommt. Ah, richtig, das wollen Sie nicht. Ja, schade aber auch. Reicht es Ihnen, wenn der Aufschwung bei Ihren drei Wählern ankommt? Wer ist das überhaupt? Wer ist der Dritte? Fehlt überhaupt noch irgendjemand? Nein. Also, Herr Rücktritt hat behauptet, der Aufschwung wäre dann so weit gekommen, dass das Vorkrisenniveau erreicht sei. Aber in den kommenden Monaten sei mit einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung zu rechnen. Nein, ach, weil wir gerade das gesamte Euroland in die nächste Krise reinsparen, weil die müssen ja alle gefälligst sparen, weil es kann doch nicht angehen, dass sie erst ihren Banken die Verbindlichkeiten abnehmen und dann das Problem haben, dass sie zu viele Verbindlichkeiten haben und deswegen alles wegsparen müssen. Und ob Griechenland überhaupt jemals noch wieder einen Aufschwung zu sehen bekommt, ist im Moment völlig unklar. Ne, weil, wie war das, ist jetzt auch schon abzusehen, dass mit dem Gespare sie übrigens die Schuldenreduktionsforderungen übrigens nicht einhalten können, weil, nun ja, die Binnenwirtschaft ist weg. Sie nehmen auch keine Steuern mehr ein, weil es gibt nichts mehr, wofür man noch Steuern bezahlen könnte. Ups. So, dann gibt es Rating-Klagen. Die EU-Kommission will die Macht der umstrittenen Rating-Agenturen berechnen. Erstmals sollen Investoren, die durch fehlerhafte Ratings Geld verloren haben, gegen die Agenturen vor Gericht ziehen können. Die Agenturen hätten in der Vergangenheit schwere Fehler gemacht, sagte EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier. Die Abhängigkeit des Finanzsektors von den Rating-Agenturen solle sich verringern. Sie bewerten die Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Staaten. Und haben gerade irgendwie einen großen Stapel an Banken weggerätet. Länderwachung, EU-Kommissar, Kommissionspräsident Barroso will nämlich EU-Staaten mit Finanzproblemen strenger überwachen. Das gelte vor allem für solche Länder, die Hilfen von der EU erhielten, sowie für jene, die die vorgesehene Defizitobergrenze von 3% des Bruttoinlandsprodukts überschritten, sagte Barroso vor dem Europaparlament in Straßburg. Die Kommission werde dazu in der kommenden Woche Vorschläge machen. Barroso betonte, die EU-Staaten müssten die Wirtschaftspolitik als gemeinsame Aufgabe verstehen, sonst drohe der Währungsunion eine systemische Krise. Man könnte vielleicht auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass das, was da jetzt gerade als Staatsschuldenkrise firmiert, eigentlich nur daher kommt, dass die Staaten den Banken die Schulden abgenommen haben. Und wenn man dann jetzt sagt, jetzt habt ihr aber zu viele Schulden, ihr bösen Staaten, jetzt müsst ihr die Wirtschaft krank sparen, dass sie dann sich genau gar nicht mehr erholen. Dass das also so in die Kategorie dümmste Idee aller Zeiten durchaus reinpasst. Aber auf sowas kommt Barroso nicht. Nicht von sich aus zumindest. Bock. Junker-Sorge, Eurogruppenchef Juncker hält den Schuldenstand in Deutschland für besorgniserregend. Die Bundesrepublik habe höhere Verbindlichkeiten als Spanien, sagte Juncker am dem Bonner Generalanzeiger. Das wolle aber keiner wissen. Es erscheine bequemer zu sagen, die Menschen im Süden wären faul und die Deutschen würden malochen, betonte der luxemburgische Ministerpräsident. Ja, gut, ne? Höhere Schulden als Spanien, das, wenn man das in absoluten Werten betrachtet, sagt das wieder überhaupt nichts aus. Wenn man das in relativen Werten betrachtet, wäre die Frage schon spannender. Aber das, was ich hier lese, das klingt mir eher nach, er hat es in absoluten Werten betrachtet und das ist halt eine Nullaussage. Das kann er auch gleich behalten. Habe ich mir am Mittwoch jedenfalls reingeklebt. Dann gibt's mal ganz unabhängig davon das Fluggastheimnis. Weil, hatten wir ja letzte Woche das Fluggastdatenabkommen zwischen EU und USA ist fertig. Zensilia hat da irgendwas fertig. Was steht denn da drin? Wäre jetzt so die berechtigte Frage, die man da ja stellen könnte. Die darf leider niemand beantworten, weil, wie Fefe da so schön schrieb, dieses Fluggastdatenabkommen ist eine Sauerei sondergleichen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch das Prozedere ist einer Demokratie unwürdig. Lesen des Texts sei ausschließlich in einem geheimen Leseraum des Parlaments unter Aufsicht möglich, heißt es vom fraktionslosen Abgeordneten Martin Ehrenhauser. Die Volksvertreter dürften das Abkommen zwar lesen, allerdings weder Notizen anfertigen noch über den Inhalt sprechen. Die machen da ein Brimborium wie um das Necronomicon, damit ja keine Debatte darüber stattfinden kann. Alle feuern sofort, was für eine Frechheit. Na, also die Volksvertreter, die EU-Parlamentarier, dürfen zwar das Abkommen zur Kenntnis nehmen, aber mit niemandem irgendetwas darüber reden, auch nicht untereinander. Oder wie? Was wird das, wenn es fertig ist? Na, wer hat eigentlich die EU-Kommission legitimiert, dass sie geheime Geheimabkommen geheim abstimmen darf? Und das EU-Parlament darf dann nur noch nicken, ne? Also ich meine, da gibt's genau eine Reaktion, die ich, wäre ich EU-Parlamentarier, zeigen würde. Ich würde nämlich so heftig mit dem Kopf schütteln, dass mir mein Essen wieder hochkäme. Und das würde ich dann in Richtung von Frau Zensilia transferieren. Weil da gehört's hin. Na, was ist denn das für eine undemokratische Scheiße, was die da abziehen? Ja gut, EU. Und am Mittwoch gab es dann auch noch ein Urteil, dass Belizistenzeichen nämlich okay sind. Die umstrittenen Namens- bzw. Nummernschilder für Polizisten in Berlin sind rechtens. Mit dieser Entscheidung wies das Berliner Verwaltungsgericht eine Klage des Polizeigesamtpersonalrats ab. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass die Geschäftsanweisung des damaligen Polizeipräsidenten nicht mitbestimmungspflichtig war. Vor wenigen Monaten hatte Berlin als erstes Bundesland Polizisten verpflichtet, Kennzeichnungsschilder zu tragen. Die Beamten können dabei zwischen Namen und Nummer wählen. Und die Polizeigewerkschaftler nörgeln immer noch rum, dass es aber eine Verdächtigung aller Polizisten wäre und dass das doch nicht ginge und das ist doch nicht drin. Wo ich mich dann irgendwie frage, ob die Polizeigewerkschaftler eigentlich auch gegen Nummernschilder an Autos sind. Weil das ist doch eine Verdächtigung aller Autobesitzer. dass sie mit dem Auto irgendetwas Böses tun würden. Und wenn sie uns nicht vertrauen. Ja, also eben. Dummfug. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es mal wieder vom Sierhagen-Sonntag, 12.39 Uhr, das Niveau mit dem Titel Barde zu sein, habe ich den zumindest genannt. 3 Minuten 15 ist der lang. Gefolgt von einem Ausschnitt aus der vorletzten Anstaltssendung. Ein Rundumschlag um den Priol da über Banken und Co. fallen lassen hat. 4 Minuten 45 ist der lang. Und dann wünsche ich mir Feedback. Zum Beispiel könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an compiblog@googlemail.com oder compot@me.com. compiblog.de compot 292 Teil 2 einen Kommentar hinterlassen, mich bei Twitter @compot anschreiben, bei Google Plus erwähnen oder nö, gibt kein oder, mich mit Geld bewerfen. Aber nö, macht ihr eh nicht. So, 73%, also 10% pro Teilfolge ungefähr verliert das 3GS. Das 4S verliert dummerweise immer noch ein bisschen mehr. Wenn es denn was tut, beziehungsweise GPS zwischendurch mal an war. Aber hey. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Zum Beispiel mit einem Flugzeug über mich rüber starten, aber da hört ihr tendenziell genau gar nichts, weil wenn die Dinger von hier so laut sind, da werden die da drinnen nicht sehr viel leiser sein. Beziehungsweise so isoliert sein, dass man sowieso nichts hört. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit das Niveau aus Sierhagen. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Lieder an. Jetzt sind Seid, Tschüss, weg. Und jetzt ist nur noch das Niveau für euch da. Aber keine Sorge, ihr seid gut aufgehoben. Wir passen auf euch auf. Hey, hey, hey! Euer Part?
Hey, hey, hey!
Na. No. Schnell ihr Text gelernt. Hey, hey, hey! Es ist manchmal gar nicht so schlecht, schnell zu sein, sorry.
Wenn ich das höre, will ich nur schreien.
Roter Mond überm Silbersee.
Den Mond mach ich aus, der See wird trocken gelegt.
Es ist manchmal gar nicht so schwer, eigene Lieder zu schreiben. Es ist manchmal gar nicht so schlecht, Barde zu sein. Es ist manchmal gar nicht so schlecht, Barde zu sein. Roter Wein im Becher ist aus. Die Schenke ist zu, verschwindet nach Haus.
Ich bin ein Streuner, ja, wen's interessiert. Wer hier ein Streuner ist, wird massakriert.
Es ist manchmal gar nicht so schwer, eigene Lieder zu schreiben. Es ist manchmal gar nicht so schlecht, Barde zu sein. Es ist manchmal gar nicht so schlecht, Barde zu sein.
Hey, hey, hey!
Hey, hey, hey! Hey, ho, ein Feuerlein brennt. Brennen wird jeder, der jetzt nicht rennt.
In Dorikaiseki sind alle geblieben. Warum hast du nicht einfach selbst was geschrieben?
Denn es ist manchmal gar nicht so schwer, eigene Lieder zu schreiben. Es ist manchmal gar nicht so schlecht, Barde zu sein. Es ist manchmal gar nicht so schlecht, Barde zu sein. Es ist manchmal gar nicht so schwer, sein Publikum anzuschreien. Es ist manchmal ganz schön geil, weil es halt hart im Ort ist zu sein. Ja, hallo, das war nicht so gut, dass du jetzt gerade vorbeiläufst. Es ist manchmal ganz schön toll, Saltatio Mortis zu sein. Nein, nein.
Nein, nein, nein!
Wir nein, sind nein. Viel cooler!
Hey, hey, hey! Hey, hey!
Dankeschön.
Ich verstehe ihn ja. Die Menschen draußen brauchen keine Beruhigungszäpfchen, die brauchen einen ordentlichen Einlauf. Es gibt so viele Aufreger, jetzt nicht nur die Banken, nein, der SPD zum Beispiel. Ne? Kaum kratzt sie so ein bisschen an den 28%, bricht schon wieder Hektik aus. Oje, oje, guck mal, wir gehen wieder nach oben. Oje, oje, am Ende müssen wir bald wieder Verantwortung übernehmen. Was machen wir denn jetzt? Dann kam der entscheidende Tipp, Wovereit anrufen. Na, und der hat gleich gemeint, wenn ihr Probleme braucht, bin ich dabei. War toll, oder? Eine Stunde Koalitionsverhandlung mit den Grünen, das war zu viel für die faule Partysocke. Ne? Und eine Einstimmenmehrheit, da müsst ihr ja regieren, das ist ja anstrengend. Nö, dann lieber mit der CDU, hat er gesagt, über die er im Wahlkampf noch gesagt hat, die CDU ist regierungsunfähig, inkompetent und reißt den Staat in den Abgrund. Aber regieren, die Kanzlerin hat gegluckst vor Freude, als ihr dieses Gottesgeschenk vor die Füße gefallen ist. Auf meine Sozen ist halt immer Verlass. Es ist Phänomene. Ehrlich. Phänomene in der Politik, wo du hinschaust. Peer Steinbrück ist der beliebteste Politiker im Land. Warum? Weil ich den Menschen nichts verspreche. Und die Piraten liegen in Umfragen konstant bei 9%. Warum? Weil sie sagen, wir versprechen nicht nur nichts, wir können und wissen auch nichts. Und da geht ein Aufatmen durch die Bevölkerung. Endlich mal authentische Politiker. Die wählen wir. Na gut, das ist alles die Finanzkrise, weil keiner mehr durchblickt. Nicht mal die, die sie ermöglicht und verursacht haben. Die Politik, was unter dem Dicken begonnen wurde, hat Rot-Grün verfeinert und die Kümmerin Angela Merkel vollendet das faustische Werk. Jetzt im Oktober, vor 25 Jahren, ist alles losgegangen mit Margaret Thatcher, der Ikone der Konservativen, die alte Britenschnatze, die gemeint hat, lasst uns die Regeln wegwerfen, die den Erfolg bremsen. Und die Börse haben gesagt, jawohl, wir sind dabei. Gerhard Schröder, der Gasableser von Putin, hat 2004 die Heuschrecken eingeladen, ein Spielcasino nach dem anderen zu eröffnen. Schöner Begriff, Investmentmodernisierungsgesetz. Ne? Jetzt muss gerettet werden. Jetzt denkt sogar Wolfgang Schäuble über eine Finanzmarktsteuer nach, die schon 2014 kommen soll, falls die FDP bis dahin weg ist, weil die ist dagegen. Aber es ist schön, wir hatten übrigens schon mal eine Börsensteuer. Ja, die wurde 1990 abgeschafft. Von wem? Von dem Mann, der uns auch den Euro geschenkt hat.
Ja, das war schon wieder ich.
Na, der ewige Friedensnobelpreiskandidat, der Verfassungsbrecher und Schwarzgeldschützer, hat eine tolle Idee gehabt damals. Das Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Finanzmärkte heißt übersetzt,
macht mit eurem Bimbels, was ihr wollt.
Na, vielleicht soll sich die Springer-Mafia ab und zu mal dran erinnern, wenn sie wieder dem Kanzler der Einheit huldigt. Wenn die Bild-Zeitung ihn jeden Tag konsequent als das titulieren, was er auch war, Kanzler des Euro und Kanzler der Börsen. Am nächsten Tag steht der marodierende Mob in Oggersheim und legt brennende Grillanzünder unter seinen Rollator. Na, und was? Und was macht? Und was? Und was macht sein Mädchen? Die Kanzlerin lässt uns über ihren Regierungssprecher huldvoll mitteilen. Sie hat Verständnis für die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen. Ach ja, sie hat Verständnis für die Demonstranten. Vor ein paar Tagen hat sie es noch begrüßt, dass die Banken wieder mit neuen Zwangsmilliarden zwangsgestopft werden, wie Weihnachtsgans. Die Banken selber haben gesagt, das nehmt ihr jetzt noch am schönsten. Fand ich die Begründung der Experten. Warum, wenn die Banken nicht ausreichend kapitalisiert sind für die gegenwärtige Marktlage, muss man handeln? Da sollten wir uns alle ein Beispiel dran nehmen. Wenn das Finanzamt wieder irgendwas von uns will, wenn die Bank anruft, hallo, der Kreditrahmen ist überschritten, sagt, tut mir leid, bin für die gegenwärtige Marktlage nicht ausreichend kapitalisiert. Und tschüss.